Our next topic combines aspects of the so-called data surveillance with the increasing surveillance of the public space. Just a short note, I did an interview with Waltraud Kocsi, who is the Data Protection Commissioner in Austria, and she confirmed that the demand for video surveillance is increasing. She said it's already becoming a hit in Austria. But of course, if you compare it to England, it's almost invisible. England is the world champion of closed circuit television, which is the word for CCTV. Our next guest made a film not only about CCTV, but with the help of CCTV. And I want to welcome Manu Lux. Hello. Please. I now will switch to German again, because Manu comes from Vienna. She lives in London since many, many years, I think since 10 years. She's an artist and filmmaker who works outside the frame. And the evolution of film in the digital or networked age has been one of the core themes of her work. Her recent film, Faceless, is playing with the surveillance environment in London. And as you maybe know, in London, London has the highest density of surveillance cameras in the world. There's an estimated number of 500,000 CCTV cameras. And it is often quoted that every Londoner is filmed by these cameras 300 times a day. So now I want to ask you something. Du lebst ja schon seit vielen Jahren in London, Manu. Wie ist das? Gewöhnt man sich mit der Zeit daran, dass quasi an allen Ecken, Straßenecken, überall Kameras installiert sind? Oder ist das noch in deinem Bewusstsein im Alltag, wenn du so durch die Straßen gehst?
Also ich weiß nicht, ob sich die Bevölkerung gewöhnt hat. Wahrscheinlich schon. Ich nicht, weil ich jetzt 4 Jahre lang mit den Kameras gearbeitet habe. Und daher im Gegenteil mein Blick noch sensitiver ist. Also ich spotte mittlerweile jede getarnte Kamera, auch wenn sie wie eine Gasleuchte ausschaut.
Jetzt im Zuge deiner Recherchen für diesen Film hast du ja auch sogenannte Control Rooms besucht und ein bisschen diesen Operators oder diesen CCTV-Controllern über die Schulter geschaut. Wie ist das so? Wie genau beobachten diese Leute das Leben auf der Straße oder die Menschen auf der Straße? Was ist da irgendwie technisch möglich? Was hast du da gesehen in diesen Kontrollräumen?
Ja, also ich meine, während ich anwesend war, kam es natürlich nicht zu gröberen Missbrauch. Darunter würde ich verstehen, dass man in irgendein Schlafzimmerfenster hineinzoomt, aber es tauchen immer wieder Gerüchte oder Fälle auf, wo das auch vorkommt. Mir kam einfach vor, dass die Belegschaft überfordert ist. Ich nehme an, deswegen wird auch heftig an der Entwicklung biometrischen Softwares gearbeitet, damit quasi das menschliche Auge, auf das eben kein Verlass ist, nicht da allein gelassen ist auf weiter Strecke, sondern es wird eben versucht, ich grinse dabei, weil einerseits ist es tragisch, dass für sowas Geld verschwendet wird, aber auf der anderen Seite ja, es ist auch amüsant, sich eben vorzustellen, diese Software sollen eben so verhalten, wenn jemand geduxt geht oder irgendwie schuldbewusst reinschaut, dann schlagt die Software schon Alarm.
Bis jetzt ist es ja trotzdem so, dass da einfach Menschen sitzen. Bei uns kann man sich das ja gar nicht vorstellen, dass es da wirklich Räume gibt, wo Menschen sitzen, die den ganzen Tag auf diese Monitore starren. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist da schon technisch möglich? Können die das zoomen? Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie das ausschaut, was man da auf den Monitoren sieht.
Ja, also ich habe eben einmal den Control Room in Newham besucht. Das ist so der Herzeige-Control Room in London. Der haben auch gerne Journalisten. empfängt, weil dort werden eben diese neuen Anwendungen ausprobiert und da zeigen die dann immer ganz stolz her, ja, man kann eben hinter eine Auto-Windschutzscheibe zoomen und dort irgendwie eine Parkzettelnummer ablesen etc. Aber Tatsache ist eben, dass in London seit über 20 Jahren CCTV weitläufig installiert wird und die meiste Technologie einfach hilflos veraltet ist und einfach nur neblige Bilder produziert.
Okay, wir sind gespannt auf deinen Film und auf deine Präsentation. Danke.
Danke. Okay. Ja, so Ina hat das jetzt in der Einleitung schon vorweggenommen.
In her introduction.
In London verbracht habe. Und ja, die Stadt, die sich eben auch rühmt, die meistbewachteste der Welt zu sein, oder zumindest war sie es bis vor kurzem. Ah, okay. Ich habe die Projektion gesucht. Und eben wie gesagt, ich kann mir gar nicht mehr helfen, ich sehe halt überall diese Kameras und habe es zu meinem Hobby erhoben, die dann auch zu dokumentieren. Zum Beispiel, wenn ich besonders skurrile sehe, so wie diese hier, die in einer Skulptur von spielenden Kindern eingebaut ist. Ja, also der Trend ist immer noch anhaltend und die Anzahl der Installationen ansteigend. Hier sieht man Ken Livingstone, den roten Bürgermeister Londons, der sich eben auch gerne so ablichten lässt. Das war der Anlass, Einführung des Autonummernschildüberwachungssystems oder wie immer das auf Deutsch heißt. Oh, pardon. Das ist der Park, der von den spielenden Kindern überwacht wird. Also nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ist eben ansteigend. Links oben, das ist ein Bild von einer Drohne. Also der Polizist empfängt den Bild aus der Luft. Und eben, wie auch schon erwähnt, sehr viele Systeme werden jetzt zunehmend an Programme mit künstlicher Intelligenz gekoppelt, die dann eben Entscheidungen vorab fällen, ob sich etwas Verdächtiges auf der Straße eignen oder nicht. Und also nicht nur die Technik wird immer versifizierter, sondern auch der Anwendungsbereich. Also als Kritikerin lasse ich mir immer noch einreden, dass in einer Bank Überwachungskameras verwendet werden, aber mittlerweile ist es CCTV for every household und hier hat das eben jemand installiert, um die Leute davon abzuschrecken, gegen die Wand zu pinkeln. Ja, es ist im Exportartikel Nummer 1, also jetzt nicht sprichwörtlich genommen, aber die ganze Welt kauft ihm ein, obwohl auf der Homepage vom britischen Innenministerium ein Gutachten publiziert ist. Das kann man sich runterladen, also ein Laie wie ich kann das auch finden und lesen. Und es steht dann ganz klar drinnen, dass dass im CCTV die Erwartungen überhaupt nicht erfüllt hat und die Kriminalitätsraten nicht runtergegangen sind und dass es eben am Anfang noch einen Verschiebungseffekt gab. Also wenn eine Nachbarschaft abgedeckt wurde, dann hat sich eben das asoziale Verhalten an dieser Straßenecke zur nächsten hin verschoben, aber da mittlerweile ja ganz London überwacht ist, profitiert auch niemand mehr von diesem Effekt. Naja, jetzt macht sich halt dann trotzdem Thailand zum Beispiel, wie gesagt, ist jetzt mein Hobby, diese Kameras zu fotografieren oder hier in Abu Dhabi oder in Indien. Die machen sich jetzt trotzdem auch diese Technologie zu eigen. Naja, ich möchte mich da jetzt gar nicht so lange aufhalten. Das war eben nur so ein bisschen zum Aufwärmen. Als Filmemacherin denkt man sich dann natürlich, nachdem man mal den ersten Schock überwunden hat, dass man jetzt in diesem Big Brother-Szenario lebt, wozu bringe ich überhaupt noch eine Kamera mit? Also wäre es nicht, also es wird eh schon jede Straßenecke von mehreren Winkeln mitgefilmt und ich wollte eben ganz gern mit diesem Material arbeiten. Also ich sage das jetzt so cheeky, aber, aber die Frage war natürlich, wie komme ich an das Material? Also mittlerweile gibt es eben schon Kameras, die über Funk funktionieren und ich glaube, da wird morgen auch MediaChat drüber erzählen, wie die das hacken und manche Kameras werden auch am Web gezeigt. Also mein erster Film da mit Überwachungskameras war ein Film, der bestand ausschließlich aus Verkehrsüberwachungskameras, die dann ein automatisches Skript von einer, also von ca. 100 Webseiten so im Halbminutenrhythmus gehijackt hat und auf einen privaten Fernsehkanal umgeleitet hat. Naja, aber das war ihm alles nicht befriedigend. Dann habe ich mir eben schon überlegt, vielleicht selber als Data-Controller zu arbeiten. Dann ist aber zum Glück eine EU-Direktive wirksam geworden und das britische Datenschutzgesetz wurde eben um einige Bestimmungen erweitert. Und das hat es mir dann eben möglich gemacht, meine Arbeit anzufangen. Also vielleicht noch ein paar Worte zum Datenschutzgesetz. Das Datenschutzgesetz versucht eben eine Balance zwischen den Rechten der Betroffenen und derer, die eben Daten sammeln, irgendwie herzustellen. Und es gibt ja automatisch oft Konflikte, Interessenskonflikte zwischen diesen beiden Gruppen. Und das Datenschutzgesetz versucht eben zu formulieren, welche Rechte und Pflichten beide Seiten haben. Also diese Frage wurde dann besonders aktuell, als eben Daten computergestützt gesammelt und auch abrufbar waren. Und darauf bezieht sich dann eben auch die letzte Version. Also dazu im Detail gab es ja auch dann länger mal breit im Lentos vor ein paar Tagen genug zu hören. Also der Paragraph, den ich mir dann eben zunutze gemacht habe, ist eben, dass ich das Recht hatte, wenn ich abgebildet wurde, eben eine Kopie der Information, die von anderen über mich systematisch aufbewahrt wird, zu erhalten. Das sah dann so aus, dass ich eben so Ansuchen an die Betreiber der Überwachungskameras geschickt habe, mit einem Meuchelfoto. Also ich musste ihm angeben, wo ich dachte, dass mich ihre Datenbank bildlich erfasst hat, zu welchem Zeitpunkt. Und natürlich muss man ein Bild beigeben, damit man identifiziert, damit man gefunden werden kann. Und im optimalen Fall würde ich dann nach 40 Tagen die Aufnahmen im Postkastel erhalten. Das sind dann die Aufnahmen, aber was ist passiert? Die Leute haben alle keine Gesichter mehr. Ich bin dieses weiße Maxerl auf der hinteren Rolltreppe und alle anderen sind gesichtslos. Weil nicht nur müssen die Betreiber jetzt dadurch Stunden, Tage, Wochen an Material zoomen, um diesen Clip zu finden, sondern die müssen auch noch ein anderes Gesetz einhalten, und zwar zum Schutz der Privatsphäre aller Dritten, die auch zufällig im Bildframe waren. Und das machen sie meistens, indem sie eben die Gesichter so auslöschen. Ja, so haben dann eben diese Aufnahmen ausgesehen. Und das war eben dann der Startpunkt quasi für den Film. Also diese Gesetzeslagen haben das Szenario geschrieben. Der Film spielt eben in einer gesichtslosen Welt in der Zukunft, ein Science-Fiction-Film. Und es gibt eben eine Frau, die wir haben durch diese Geschichte verfolgen und die eines Tages aufwacht und total erschrickt, weil sie ihm ein Gesicht hat. Und eben auch gesetzlich bestimmt bin ich diese Hauptdarstellerin, weil sonst hätte ich ja kein Recht auf die Bilder. Also in meinem Übermut habe ich dann gleich an einen Langfilm gedacht und ein Skript entworfen. Und ja, das führte eben dann zu meiner 4 Jahre andauernden Auseinandersetzung mit dem Data Protection Act. Naja, warum hat das so lange gedauert? Also in manchen Fällen bekam ich immer einfach nur mysteriöse Antworten, wo dann stand, ja, wir haben keine Aufnahmen von Ihnen. Es ist dann verdammt schwierig, das Gegenteil zu beweisen. Oder wir machen nur Live-Aufnahmen oder solche Sachen. Also das war eben. In den meisten Fällen wurde technisches Gebrechen zugegeben. Also zum Beispiel in diesem Fall, das ist ein kleiner Ausschnitt von einem Brief, den ich bekommen habe und auf Deutsch. Nach Erhalten Ihres Schreibens und der erforderlichen Gebühr von 10 Pfund habe ich eine Firma zur Bearbeitung dieser Bänder gesucht, um die Privatheit anderer Personen, die der Freigabe nicht zustimmten, zu schützen. Und man teilte mir mit, dass alle Bänder leer wären. Als der Techniker so und so herbeigezogen wurde, bestätigte er, dass das Gerät seit seiner Installation nie in Betrieb gewesen war. Oh, Fußnote an die Übersetzerinnen, das wird hier projiziert. Ah. ja, also in meiner Prozenteskala war der häufigste Grund für eine Absage ein technisches Gebrechen, aber es wurde eben auch menschliches Versagen offen zugegeben, wie im folgenden Schreiben. Wie ich Ihnen in meinem vorangegangenen Schreiben mitteilte, haben wir beantragt, das Videoband zu entnehmen, damit es nicht gelöscht wird. Bedauerlicherweise wurde diesem Ansuchen nicht Folge geleistet und das Band wurde gemäß der bei so und so üblichen Bandspeicherungsvorgabe gelöscht. Also ich darf die Firma aufgrund deren Schutz ihrer Privatsphäre nicht nennen, daher ist das ausgelöscht. Ja, ich ersuche um Nachsicht und versichere Ihnen, dass Schritte unternommen werden, um in Zukunft derartige Fehler zu vermeiden. Das ist die britische Höflichkeit. Okay, jetzt sind wir dann schon im 2. Jahr und da wurde es dann zunehmend schwieriger, also noch schwieriger, dann überhaupt Material zu bekommen, weil also das Gesetz ist ja quasi sehr von der Interpretation der Sprache abhängig und in Großbritannien, da basiert das Rechtssystem aufs Gewohnheitsrecht, also Urteile haben Präzedenzcharakter und da gab es den Fall Durand versus Financial Security Agency, wo in diesem Fall dann dieser Begriff persönliche Daten neu formuliert wurde. Und das war ein Schlüsselbegriff, weil es hieß eben in dem Datenschutzgesetz, man hat das Recht auf persönliche Daten. Und das ist natürlich die Frage, was persönliche Daten sind, aber die Frage haben ja dann die Data Controllers für mich beantwortet. Also zum Beispiel, das ist auch jetzt nur ein Beispiel von etlichen. Nach sorgfältiger Erwägung der Angelegenheit glauben wir nicht, dass die Informationen, über die wir verfügen, die nötige Relevanz für sie haben. Demgemäß glauben wir nicht, dass wir verpflichtet sind, Ihnen entsprechend des Data Protection Act 1998 eine Kopie auszuhändigen. Insbesondere möchten wir anmerken, dass das Video keine in irgendeiner Weise aussagekräftigen biografischen Details von Ihnen enthält. Also zur Wiederholung. Nochmal. Ja, es hat auch vielen Betreibern von diesen Anlagen Kopfzerbrechen bereitet, wie sie eben damit umgehen sollen, mit dieser Verpflichtung, die Privatheit Dritter zu bewahren. Und also dann habe ich immer auch so Antworten bekommen wie diese, dass es eben schlichtweg nicht möglich sei, die Personen zu anonymisieren. Ich überlege gerade. Schauen, ob was da als nächstes noch. Oh, und ja, Entschuldigung. Also das Praktische jetzt von meiner Seite als Filmemacher her war, dass eben diese Post-Production nicht nur von den anderen ausgeführt wurde, sondern die Data Controllers durften auch nur eine Pauschalgebühr von 10 Pfund verrechnen, also 15 Euro. Das wussten aber auch nicht alle sofort und ein paar Mal bekam ich ziemlich große Rechnungen zugeschickt oder die Androhung solcher. Und in diesem Fall habe ich dann eben zurückgeschrieben, dass das eben auch gerechtlich verankert sei, der Betrag. Und da entschuldigt sich dann der Data Controller. Wir gingen davon aus, dass die Kosten für die Nachbearbeitung des Videos von der ansuchenden Person übernommen werden. Wobei wir diesen Punkt natürlich noch überprüfen werden. In der Zwischenzeit übermitteln wir Ihnen das Videoband mit den besten Grüßen von Firma so und so, und zwar gebührenfrei. Ich musste also nicht diese 10 Pfund entrichten, aber die anderen Personen in dem Bild waren auch nicht ausgeschwärzt. Also, dann eine Firma antwortete mir, der Aufwand sei unverhältnismäßig hoch. Und das ist tatsächlich eine Formulierung, die auch so im Gesetz drin steht. Aufwand unverhältnismäßig hoch. Dann habe ich halt darüber nachgedacht, wer das beurteilen kann oder wie das genau definiert sei. Und in einem wiederum anderen Fall, da bekam ich jedes einzelne Still, auf dem ich enthalten war, also das spielt hier gerade ab. Übrigens wird auch Sound dazu, aber ich plappe weiter. Und jeder einzelne Kopf war händisch ausgeschnitten.
At a public terminal, the woman deciphers the lines of figures in the letter. The meeting place is revealed. Another pathway opens up before her. A perilous shortcut through real time. That she must race along to avoid capture.
Also so ist es dann im Film eingesetzt. Und zwischen diesem Paket von Ausdrucken, die übrigens auch in der Marienstraße zu sehen sind, da wurde ein bisschen interne Kommunikation vergessen. Und das gab mir einen recht interessanten Einblick in die Handhabung des Ganzen. Unter anderem hat eben der Head of Security dann seine eine witzhafte Bemerkung gemacht und gemeint, ja, und da ist auch der Scheck für 10 Pfund, den können denn die Kasse allerlei geben und genießen quasi, mehr Kaffee und Kekse. Aber dann wurde auch ein Kündigungsschreiben vergessen. Und irgendwie, also ich kann es jetzt nicht beweisen, aber mir kam vor, das könnte vielleicht die arme Angestellte gewesen sein, die beauftragt wurde, diese Köpfe auszuschnipseln. Also sie sagt ihm, das ist meine Kündigung. Kündigung. trotzdem kam der Film zustande. Der ist eben nach den Regeln des Manifesto für CCTV Makers entstanden. Das ist eben eine Analyse des Gesetzes als Werkzeug des Filmemachens und eben auch publiziert im Internet und ein paar Publikationen, auch in der Marienstraße liegt das Handout auf. Und bitte alle Filmemacher, die mit den gesetzlichen Eigenschaften von Bildern arbeiten wollen, nehmt euch ein Handout und vielleicht ist das ein ganz dienliches Manual. Ich habe allerdings den Prozess des Skriptschreibens dann während dieser Jahre umdrehen müssen, weil es war dann klar, dass meine Originalidee so nie zustande kommen wird. Und ich habe dann eben das einkommende Material nach Geschehnissen untersucht, die ich dann in die Geschichte hinein interpretiert habe. Und da möchte ich euch gleich ein Beispiel noch zeigen. Eben zum Beispiel die Lichtsituation, die konnte ich ja unmöglich beeinflussen. Und ich bekam ihm manchmal auch Aufnahmen vor meiner Anwesenheit und nach meiner Anwesenheit. Schöne hier ist, dass diese Punkte und diese Knöpfe, das sind die Kameras, die sich da so bedrohlich als Schatten vorschieben. Da ist jetzt die erschütterte Frau, die ein Gesicht hat. Ich habe nur für eine Art von Aufnahmen vorher bereits die CCTV-Betreibers kontaktiert und das war, weil ich jeweils zwischen 50 und 80 Kids dabei involvierte und nachdem meine Erfahrungen ja durchgehend so negativ waren, also auch was so die Qualität der Aufnahmen betraf, wie ich schon vorher mit dem kurzen Gespräch mit der Ina erwähnt habe, also sehr viele Kameras nehmen nur Nebel auf oder Taubenkacke verklebt die Linse oder sie ist irgendwie verdreht, also oder kaputt. Ja, jedenfalls, ich lasse jetzt dieses Videoclip, diese Story erzählen und diese Aufnahmen wurden dann eben auch im Film eingebaut. Und bei der Gelegenheit habe ich dann auch gleich unseren Kameramann, den CCTV-Controller, auch ein bisschen zu Wort kommen lassen. Ja, also das ist nur ein Beispiel von einem verschwommenen Gesicht. Auch, und das ist wieder eines dieser Skulpturen, das ist zum Testen der Schärfe der Kamera. Weil man ist ja eigentlich als CCTV-Betreiber verpflichtet, funktionierendes Equipment zu betreiben. Gesetzlich verpflichtet.
Law-abiding people are pleased to be safe with such a system, but you know, some other people that are doing things that they shouldn't be doing would probably be resentful. the optimum would be an infinite number of cameras spinning round so that they are recording everything all the time. You would have a camera looking at a polygon that was flying quickly and picking up images all the time. You could have a camera system which was motion sensitive. So you're stationary, the camera senses that you've moved, so the camera comes and films you. Demonstrates how someone else keeps an eye on me. So your implication earlier of Big Brother is watching you, in a sense, there's I'm being watched myself.
Thank you, Manu, for this great presentation. Are there questions from the audience? So it's really a pity that this film is not shown here at the Ars Electronica Festival, but there is an installation, maybe you can describe it a bit, where to find more material about your film and maybe also DVDs?
Was? Deutsch, Englisch?
Ja, I'm confused, sorry.
Also in der Marienstraße Nummer 10, da stelle ich eben ein paar dieser Briefausschnitte als Leuchtboxen aus und eben, wie gesagt, auch die ausgeschnittenen Köpfe. Ich betrachte das alles als rechtliches Ready-Made, also so wie den ganzen Film eigentlich. Dort läuft dann auch der Trailer, den ich gerade gezeigt habe, noch ein Trailer vom Film und das Manifesto liegt auf.
Gibt es noch Fragen aus dem Publikum zum Film oder zum Data Protection Act in Großbritannien, zu der Machart des Films, wie Sie das...
Weil sonst vielleicht noch zu sagen, der Film ist im Endeffekt 50 Minuten lang geworden und eben die Aufnahmen sind ja alle sehr authentisch, dokumentarisch und es hängt dann wirklich vom Voice-Over ab, wie dieser Text, der die Zuseher in diese Zukunftswelt katapultiert, vermittelt wird. Und da hat es mich eben sehr gefreut, dass die britische Schauspielerin Tilda Swinton die Narration gemacht hat. Vor allem dann eine Neuerung noch im Nachhinein, nach der Premiere. Und, ja, und beim Soundtrack kam es eben dann auch darauf an, das Räumliche ein bisschen mehr zu beleben. Dadurch haben wir mit Surround Sound gearbeitet, weil die Bilder sind ja naturgemäß alle sehr statisch und entfernt und unnahbar. Und Soundtrack hat Mukul gemacht, mit dem ich ihm sehr viel zusammenarbeite. Und Rupert Huber hat die Klavierteile beigetragen.
Also wie kann man so viel den Film sehen, wenn man sich dafür interessiert? Ich meine, ich hatte schon das Privileg, ich habe ihn gesehen. Das ist ganz wundervoll. Wie kann man sich den anschauen?
Also im Moment gibt es sie noch nicht auf DVD, aber irgendwann ganz bestimmt auf der AmbientTV.net-Webseite. Und dann irgendwann ganz bestimmt gibt es ihn auch zum Runterladen, aber das darf ich jetzt noch nicht, bevor er nicht auf den Filmfestivals gelaufen ist.
Okay, vielen Dank.